ARD Sounds.
Hier ist MV im Fokus Spezial zum Prozess um den Tod des 8-jährigen Fabian aus Güstrow. Und das war am vergangenen Verhandlungstag los.
Sie sagt, der Verlust des Kindes und der Tod des Kindes, das sei schon schlimm genug. Aber was sie jetzt erleben müsse, das ist ja so, als müsste sie durch die Hölle gehen.
Dieses Messer von diesem Zeugen, dass dort erstaunlich wenig Spuren, sage ich mal, zu finden waren. Also, dass auch keine Fingerabdrücke des Zeugen selbst dort zu finden sind. Und deswegen wirkte das ein bisschen merkwürdig. Und der Polizist meinte auch, für ihn wäre das eine mögliche Tatwaffe.
Heute nun stand Prozesstag Nummer 15 an. Ich bin Annette Ewen. Was heute im Verhandlungstag am Landgericht Rostock passiert ist, das ordnen Andreas Frost ein. Hallo.
Hallo.
Und als Vertretung für Dennis ist diesmal Melanie Jaste da. Freue mich.
Hallo, ich freue mich auch.
Die Folgen der vergangenen Verhandlungstage könnt ihr euch übrigens nochmal anhören in der kostenfreien App von ARD Sounds oder überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Und noch ein kleiner Hinweis von mir. Ihr beiden, also Andreas und Melanie, ihr werdet heute wieder Fragen beantworten, die ihr alle, die uns fleißig hört, schickt und schicken könnt. Und macht das bitte weiter an mvimfokus@ndr.de. Das ist unsere Mailadresse. Wir lesen da alles und beantworten vieles auch hier im Podcast. Und wenn wir das nicht schaffen, dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Mail von uns. So, jetzt lasst uns mal über den heutigen Verhandlungstag reden. Ich hoffe, der Gerichtssaal war einigermaßen kühl. Im Moment ist es ja wahnsinnig heiß hier.
Ja, das ging tatsächlich. Also bei uns war es relativ gut gekühlt. Der Gerichtssaal ist auch wirklich sehr groß, sehr hohe Decken, sehr weiträumig und da gibt's auch eine gute Klimaanlage. Also wir hatten da heute kein Problem. Andreas, du hattest ja sogar einen Pullover an den ganzen Vormittag.
Ja, mit der Klimaanlage brauche ich das ab und zu und es ist wahrscheinlich auch kühler gewesen als hier im Studio. Du warst ja heute zum ersten Mal mit dem Gerichtssaal. Also Melanie Jasta ist Redakteurin hier im Ostseestudio des NDR in Rostock und mit dem Fall durchaus vertraut. Sie betreut uns als Reporter auch immer. Aber heute war sie nun mit selber vor Ort.
Ja, sonst bin ich hinter den Kulissen und heute springe ich eben einmal für Dennis ein, der sich anderen NDR-Formaten widmet. Ja, Andreas, der Start heute, der war ja ein kleines bisschen speziell, ne? Bewegungsreicher als sonst vielleicht.
Ja, es gibt viele Zuschauer, die immer wieder kommen, immer wieder da sind. Heute war es nicht ganz ausgebucht, hätte ich was gesagt, aber auch recht voll. Und zu Beginn eines Prozesstages, wenn das Gericht reinkommt, also die drei Richter und die beiden Schöffen, dann ist es gute Sitte, dass alle im Saal aufstehen. Das Publikum, die Verteidigung, die Staatsanwälte, man steht auf und erweist seinen Respekt an das Gericht. Und das haben viele im Publikum jetzt seit vielen Tagen auch mitbekommen und halten sich da auch daran. Nun war es heute so, dass der Vorsitzende Richter durch die Richtertür hereinkam in den Gerichtssaal und alle, nicht sprangen auf, aber erhoben sich sofort in einer einheitlichen Bewegung fast. Und er winkte dann ab, nein, er wollte nur kurz im Gerichtssaal was klären mit dem Zeugen, der gleich kommen sollte. Und dann ging er wieder raus. Eine Minute später kam sein Beisitzer rein und das Gleiche passierte nochmal. Alle Leute standen brav auf und setzten sich wieder. Aber beim dritten Mal, da war dann wirklich Beginn des Verhandlungstages und alle standen wieder auf. Keiner nörgelte, dass er schon wieder stehen musste und hat dem Gericht seinen Respekt erwiesen.
Ja, so wie sich das gehört. Und heute eben gleich dreimal. Ja, heute war ja jemand geladen, der einiges Spannendes zu erzählen hatte. Ne? Umgangssprachlich, sage ich jetzt mal, kennt man den Job des ersten Mannes, der heute ausgesagt hat oder berichtet hat, ja, als Profiler vielleicht, ne? Was man so als aus Serien und Filmen so ein bisschen kennt, aber ganz dasselbe ist das nicht in der Realität, ne?
Ich glaube, in Deutschland ist das viel mehr, als man aus dem Fernsehen so mitbekommen hat. Das sind Spezialisten der Landeskriminalämter und auch des Bundeskriminalamts, die in verschiedenen Fällen im Hintergrund die aktuellen Mordermittler oder auch bei großen Raubserien und anderen, auch bei Sexualstraftaten, unterstützen. Und in den Medien, im Fernsehen, in Filmen scheint es ja immer so, dass es ein einsamer Wolf, der sich die Psyche eines Täters ja hinten nicht hingibt, aber versucht, die rauszubekommen und zu sehen, wie tickt der, nach was für einer Art von Menschen müssen wir suchen. Das spielt ja natürlich auch eine Rolle, keine Frage, aber die Profiler hier, ja, nennen sich Fallanalytiker und machen eine operative Fallanalyse. So heißt das, korrekt. Und das ist immer ein Team. Und dieses Team hinterfragt sich immer. Also alles, was die Leute dort als These aufstellen, so könnte es gewesen sein, da ist immer einer bei und sagt, könnte es auch anders gewesen sein. Und so nähern die sich dem Fall an. Und es fängt an eben nicht beim Täter, sondern einfach erstmal am Tatort. Was ist genau dort geschehen? Das müssen die normalen Mordermittler natürlich auch machen, aber die sind in solchen Fällen oft noch im täglichen Geschäft. Also die verhören Leute, die sich ja noch spuren, die warten auf Gutachten, all solche Sachen. Und diese Spezialisten lehnen sich dann eher zurück, gucken das mit größerem Abstand an und versuchen dann aus den Sachen, Taten und Fakten dort Thesen aufzustellen. Wie könnte es gewesen sein? Und dann natürlich auch, wer könnte es gewesen sein?
Mhm. Kurz als Ergänzung, in dem Fall waren es ja sogar 7 verschiedene Menschen, ne, aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Hamburg und Sachsen waren auf jeden Fall welche im Team dabei, auch aus verschiedenen Fachbereichen. Auch ein Psychologe war unter anderem in diesem Team mit bei, aber dann eben auch
in diesem Fall LK, also Landeskriminalamt, alles Leute mit große Erfahrung, soweit ich das mitbekommen habe. Also die können dann auch von früheren Fällen Schlüsse ziehen, wie es hier vielleicht auch gewesen sein kann. Die arbeiten sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten. Welche Variante des Tathergangs ist wahrscheinlicher als eine andere? Mhm. Das soll natürlich bei laufenden Fällen auch dazu führen, dass die eigentlichen Ermittler Tipps bekommen, welche Spur sie als erstes verfolgen sollten. Das sind dann große Hilfe. Und in diesem Fall war es ja ein bisschen anders.
Das Besondere war ja diesmal, dass schon eine Beschuldigte vorhanden war, ne? Dass man nicht gesagt hat, wir fangen bei Null an, wie könnte ein möglicher Täter, eine Täterin aussehen und wir wissen wirklich noch gar nichts, sondern in dem Fall gab es schon jemanden, der sogar schon verhaftet war.
Ja, die Profiler, ich benutze jetzt wieder das Wort, das Sie wahrscheinlich selber gar nicht hören möchten. Also die Fallanalytiker in diesem Fall haben gesagt, wir haben das ausgeblendet. Einer wusste Bescheid, um wen es da ging, und die anderen 6 haben es nicht gewusst. Man hat so getan, als gäbe es noch keine mutmaßliche Täterin. Also wir wissen ja nicht, ob die Angeklagte jetzt die Täterin ist. Also es gab noch keine Verdächtige. Und dann haben sie so getan, als sei das nicht bekannt, und haben alle Spuren dorthin aus den vorliegenden Ermittlungsakten beiseite gelegt und mit dem Material gearbeitet, das dann noch übrig blieb. Und ist ja nicht so ganz zu glauben, dass die anderen 6 nicht wussten, wer dort schon verhaftet war.
Ja, gab ja schon viele Medienberichte auf jeden Fall, ne? Das haben wir uns dann im Nachgang auch so ein bisschen gefragt, wie es denn möglich ist, das komplett auszublenden. Aber ja, der Gedanke dieses Teams ist es auf jeden Fall gewesen, das wirklich außer Acht zu lassen. Da wurden auch vorhandene Zeugenaussagen explizit nicht ausgewertet, obwohl es sie eben schon gibt, weil diesem einen Teammitglied eben bekannt war, dass das Informationen enthält, die einen dann voreingenommen werden lassen könnten.
Was fandst du denn jetzt die besonders oder die herausragende Erkenntnis, die Fallanalytiker herausgefunden haben?
Interessant war, dass vieles zu dem gepasst hat, was auch in der Anklage steht, kann man sagen, ne? Wobei man auch gleichzeitig sagen muss, nur weil es passend ist und weil es gewisse Wahrscheinlichkeiten gibt, dass das zusammenpassen könnte, heißt es noch lange nicht, dass wir da jetzt von Fakten sprechen, ne? Sondern eine Fallanalyse, du hast es gesagt, ist ein Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten. Als wahrscheinlich gilt aber laut ihrer Erkenntnis, dass es eine Täterin oder ein Täter aus dem persönlichen Umfeld von Fabian war und dass es auch ein persönliches Motiv gab. Also ja, sie sprachen von einer Beziehungstat, dass es so etwas wahrscheinlich gewesen ist. Und dafür gab es eben verschiedene Indizien, wie sie darauf gekommen sind.
Eine wichtige Sache war, dass sie andere Motive ausgeschlossen haben. Also sie sind sich sicher, dass es kein Sexualstraftäter war, der Fabian durch Zufall draußen auf der Straße getroffen hat, weil Fabian an diesem Tag kurz mal vor der Tür war und ja, der mitgenommen wurde. Und sie schließen auch aus, ein typisches Mordmerkmal, das ist ja Raub, Bereicherung. Es gibt keinen Hinweis, woran sich eine Täterin oder ein Täter durch den Tod Fabians bereichern hätte können. Dann gab es noch Verdeckung einer Straftat. Also falls Fabian irgendwas gesehen hat, irgendeine andere Straftat, irgendeinen Raub, was weiß ich auch immer, und der Täter dachte, oh, der hat es gesehen, und ihn dann umgebracht hat. Und all solche Motive haben sie ausgeschlossen, sodass letztendlich nur eine Beziehungstat übrig blieb.
Und ein Grund dafür war ja dann auch noch, dass sie sich angeguckt haben, wie groß war das Zeitfenster, in dem Fabian quasi hätte überredet werden können, die Wohnung zu verlassen. Und das war recht gering. Und deshalb sind sie davon ausgegangen, dass Fabian die Person kannte, die ihn dazu gebracht hat, aus dieser Wohnung zu gehen. Und dass sie dafür einen positiven Anreiz verwendet haben könnte.
Eben kein Zwang, ne?
Ja, weil es keine Kampfspuren gab oder so. Deshalb gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass er da rausgezwungen wurde, sondern dass ihm halt vielleicht gesagt wurde, ne, wir machen was Schönes zusammen, sodass er dann freiwillig mitgekommen ist. Und was ich auch noch bemerkenswert fand, Fabian wurde von seinem Bekanntenkreis als eher ängstlich beschrieben oder auch als vorsichtig zurückhaltend jetzt Fremden gegenüber. Und es wurde mehrmals dann auch bestätigt wohl, dass er nicht mit Fremden mitgehen würde eigentlich, dass er das sehr verinnerlicht hatte, dass er das nicht machen soll. Und das sprach dann für die Fallanalytiker auch dafür, dass er eben die Person gekannt hat.
Dann fand ich noch interessant, dass der Tatort, und das scheint ja auch festzustehen, was der Tatort war, dass dieser Tümpel, der wird als Schweinekuhle oder auch Schweinesuhle bezeichnet dort vor Ort. Und die Fallanalytiker sind zu dem Schluss gekommen, dass er dort recht gezielt genau dorthin gebracht worden sein könnte. Denn auf dem Weg dahin, und das haben die sich wohl angeguckt, da hätte es auch andere Örtlichkeiten geben können, um ein Kind zu töten, auch ungesehen zu töten erstmal und es vielleicht auch zu verstecken. Aber das war schon ein besonderer Platz aus ihrer Sicht, der auch gar nicht so schnell als besonderer versteckter Ort zu erkennen ist. Der liegt 70 Meter entfernt, da muss man über ein kaum bewachsenes Feld laufen, ein bisschen bergab. Und eigentlich kann man von oben, vom Feldweg, diesen Tümpel sehen, aber eben nicht den Busch drumherum, wo Fabian gefunden worden ist. Und darum gehen sie davon aus, dass die Täterschaft, wie sie es immer geschlechtsneutral genannt haben, ganz gezielt diesen Platz ausgesucht haben könnte.
Ja, was dafür sprechen könnte, dass diese Person sich eben auskennt, vielleicht aus der Region kommt oder zumindest mit ihr vertraut ist.
Und sie haben noch einen Verdacht geäußert oder für möglich erachtet, dass die Täterin oder der Täter vielleicht damit gerechnet hat, dass Tiere an diesem Ort dann noch etwas verändern würden. Und es war ja schon immer im Gespräch, dass dort Wildschweine an diesem Tümpel häufig sind, sich da suhlen, dort trinken, was auch immer. Und der Hinweis, dass Gina H., die Angeklagte, ja auch kurz nach der Tat allerdings erst gegoogelt hat, ob Wildschweine tote Menschen fressen. Wenn sie es erst hinterher googelt, spricht sie eigentlich ja dagegen, dass sie es vorher gewusst haben könnte, wenn sie es denn überhaupt gewesen ist. Mhm. Und dann, finde ich, gab es noch recht klare Aussagen zur Tötung an sich.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich daran, dass die Fallanalytiker beschrieben haben, die haben eine Puppe quasi gebastelt in der Größe von einem Kind. Die ist dann zwar leichter vom Gewicht her, aber ja, hatte jetzt vergleichbare Maße, sage ich jetzt mal, mit dem Opfer und war auch beweglich. Und an dieser Puppe haben sie eben ja verschiedene Arten und Weisen nachgestellt, wie eben diese Stiche in dieser Art von Gewalt und Schärfe und Anordnung in den Körper gekommen sein können. Also quasi wie der oder die Täter, Täterin zugestochen haben könnte.
Und ich glaube, Sie haben jetzt nicht rausgefunden, das hat ja auch der Gerichtsmediziner selbst auch nicht sagen können, ob die Stiche von vorne, von hinten oder von der Seite erfolgt sind. Aber die Fallanalytiker gehen davon aus, dass es einen unbedingten Tötungswillen beim Täter oder der Täterin gegeben hat. Denn einerseits war die Tat geplant, sagen sie, spätestens an dem Moment, wo an dem Fabian aus der Wohnung verschwand. Und die Art der sechs Stiche, das sind eigentlich schon, grenzt das an Overkill, wie sie sagen. Zwei hätten auch gereicht, von so gezielten Stichen jedenfalls, um ihn zu töten. Mhm. Also das sind so Erkenntnisse, die die Fallanalytiker rausgearbeitet haben. Das, wie du sagst, kommt schon ganz schön nah, was an der Anklage ist. Mhm. Und dazu hat sich heute ja auch die Staatsanwaltschaft noch geäußert hinterher.
Ja, die hat gesagt, ja, in der Tat würde diese Beschreibung zur Angeklagten passen von dem, was sie ermittelt haben. Ne? Kommt aus der Region, hatte an dem Tag Zeit, hat einen PKW, das waren auch noch Punkte, die in dem Profil aufgetaucht sind und kommt eben aus dem Umfeld von Fabian. Ja, die Verteidigung aber, die hat natürlich gesagt, ganz so für bare Münze kann man das nicht nehmen.
Es sind halt Hypothesen, ne? Das ist möglich, aber es sind auch viele andere Dinge noch möglich. Man dürfe jetzt nicht von den Fallanalytikern auf Gina Hart schließen. Ich glaube, die Verteidigung hätte sich gefreut, wenn die, gefreut ist sie übertrieben, aber die hätte es mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, wenn die Fallanalytiker der Anklage widersprochen hätten in ihren Ergebnissen. Wenn die zum Beispiel drauf gekommen wären, es sieht alles danach aus, dass Fabian von einem Sexualstraftäter getötet wurde. Denn dafür liegen ja nun bei Gina H. überhaupt keine Anzeichen für vor und das würde sie wahrscheinlich entlasten. Ich denke mal, die Fallanalytiker haben die Anklage zwar ein bisschen unterstrichen, das kann alles stimmen, was da drin steht, muss aber nicht.
Ja, es ist nicht vergleichbar, das hat der Fallanalytiker auch gesagt, mit einem DNA-Gutachten oder so, wo wir dann von eindeutigen Ergebnissen hinterher sprechen können, von Zahlen, von Fakten, ne, von Materialanalysen, sondern es ist eben ein Jonglieren mit Wahrscheinlichkeiten.
Und diese Fallanalytiker, recht häufiger oder uns häufiger bekannt sind, ja, die von den Cold Cases, also wenn sie uralte Fälle nochmal aufrollen von Anfang an, sich die Akten alle durchgucken und dann nochmal analysieren, wer da vielleicht übersehen worden ist. Oder bei Serienstraftaten, wenn sie viele Raubüberfälle auf Supermärkte und Goldmuseen vielleicht haben, dass sie sich alle Akten dann angucken und da dann den einen gemeinsamen Punkt finden, wo sie ansetzen können. Und dieser Fall, wo ja schon eine Verdächtige bekannt war, das zu analysieren, ist ihnen wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach gefallen.
Ja, das hat er auch mehrmals gesagt, ne, dass das durchaus eine Herausforderung war und auch sehr ungewöhnlich dann für sie auch, dieses Vorgehen.
Damit war der größte Teil des heutigen Verhandlungstages in diesem runtergekühlten Gerichtssaal. Draußen glühte die Sonne, auch hier in Rostock, ja schon fast vorbei. Es kamen dann noch zwei Polizisten. Wie hast du die wahrgenommen?
Also bei beiden ging es um Telefonate mit Gina H. an dem Tag, an dem Fabian gefunden wurde, an dem sie die Polizei auch selber informiert hat. Und der erste Polizist, der war derjenige, der wirklich dieses erste Telefonat auch entgegengenommen hat. Und er hat geschildert, dass sie sehr aufgeregt wirkte am Telefon und gleichzeitig aber jetzt auch nicht geweint hat, auch nicht in Schock war, aber eine Aufregung hat er dadurch beschrieben, dass sich zum Beispiel ihre Stimme überschlagen hat und ne, dass da einfach so eine Thermik, so eine Aufgebrachtheit in dem Gespräch lag. Und sie rief wohl an mit den Worten, ich habe ihn gefunden. Und dann fragt er nochmal nach, wen denn? Zu der Zeit ging ja die Polizei auch noch von einer Gefahrenabwehr, so hat er es genannt, aus. Also es war noch eine Vermisstensuche. Und in dem Moment schlug es dann für ihn recht schnell um. Okay, jetzt geht es nicht mehr um einen Vermisstenfall, sondern jetzt haben wir hier mutmaßlich ein Tötungsdelikt, weil sie dann sagte, sie hat ihn gefunden oder das, was von ihm übrig ist.
Die Frage nach der Stimmlage von Gina H. und der Stimmung, das hat uns ja schon in diesem Prozess häufiger beschäftigt. Mhm. Alle möglichen Leute, die mit ihr gesprochen haben, die sie vernommen haben, die mit ihr in Kontakt waren, in Situationen, wo man denkt, naja, da hat jemand gerade jemanden Todes gefunden, da muss man doch viel aufgeregter sein, ganz anders sein. Und das ist dieser Polizist dann ja auch vom Richter gefragt worden.
Von einem Schöffen, ja.
Von einem Schöffen. Und wie hat er das Gespräch empfunden? Wie hat er Gina H. empfunden?
Er hat gesagt, am Telefon sei es schwer zu sagen, ob jemand jetzt irgendwas spielt oder nicht spielt. Aber er fand es, wie er sagte, authentisch genug, um diesen Sachverhalt jetzt rudimentär weiter aufzunehmen. Und wenn sie die 110 gewählt hätte, dann hätten wir übrigens eine andere Situation. Dann wäre das Telefonat nämlich aufgezeichnet worden. Dann hätten wir uns das jetzt wahrscheinlich vor Gericht auch gemeinsam angehört. Dadurch, dass der Anruf aber direkt ans Revier ging, ganz gezielt, ist das nicht passiert. Aber da hat der Polizist auch gesagt, dass das jetzt nicht extrem ungewöhnlich sei, sondern dass das schon immer mal wieder so vorkommt, dass Leute sich dann direkt an das zuständige Revier wenden. Und direkt danach wurde ja auch gleich noch ein zweiter Polizist in den Zeugenstand gerufen, ne? Und was ist dir von ihm hängen geblieben?
Nee, er wurde auch wieder gefragt, ob Gina H. in diesem kurzen Gespräch, er hat nur 2 Minuten mit ihr geredet, das Wort Schweinekuhle benutzt hat. Das wurde der Erste auch schon gefragt. Ich glaube, der Erste war sicher, dass sie es gesagt hat. Und dieser Zweite, der auch mit ihr gesprochen hatte, dann ja kurz danach, da war sich nicht mehr so sicher. Und dieser Begriff Schweinekuhle ist ja schon von großer Bedeutung. Da stellt sich die Frage, ab wann sie diesen Begriff kannte, ob sie es schon immer kannte, von ihrem Großvater vielleicht, weil der Jäger ist und sich da auskennt in der Gegend. Oder ob sie diesen Begriff erst ganz kurz vorher aufgeschnappt hat, kurz bevor sie sich bei der Polizei gemeldet hat. Da bin ich gespannt, wie das Gericht das am Ende bewerten wird.
Ja, das war ja eine recht kurze Befragung. Nach 10 Minuten war er dann auch durch und das war eigentlich so das Hauptthema, ne?
Ja, manche Zeugenaussagen können ganz kurz sein. Dann weiß das Gericht das, was es hören wollte. Vielleicht auch noch andere Dinge, ne? Also die machen nicht Ende mit einer Befragung, nur weil sie jetzt gehört haben, was sie hören wollten. Die fragen dann auch noch weiter. Die kriegen aber manchmal auch Sachen zu hören, die sie eigentlich gar nicht hören wollten.
Ja. Ja, apropos Dinge, die man vielleicht gar nicht so unbedingt hören will. Danach wurden ja wieder einige Sprachnachrichten vorgespielt. Und Ich muss sagen, das war für mich auch eine ganz befremdliche Situation. Ich war ja jetzt zum ersten Mal mit in diesem Prozess vor Ort. Und es ist ja schon einfach eine sehr private Situation. Ne? Ich meine, ne, wenn da wirklich eine Sprachnachricht nach der anderen von dieser Angeklagten vorgespielt wird und sie sitzt daneben, das ist irgendwie schon wirklich eine skurrile Situation, finde ich.
Ja, also sind ja alles Sprachnachrichten zwischen Gina H. und Fabians Vater, mit dem sie ja lange liiert war, bis August vergangenen Jahres. Das war eine Auswahl, die wir heute gehört haben, aus der Zeit vom Juni 2024, also schon vor 2 Jahren, also auch ein gutes Jahr, auch vor der Tat an sich. Von den beiden sind ja schon einiges vorgespielt worden, aber ich finde es auch immer noch, ja, da möchte man eigentlich nicht zuhören. Das ist so eine bestimmte Beklemmung. Man hört da Leuten zu bei privaten Gesprächen, wo man weiß, nein, das ist nicht für meine Ohren bestimmt gewesen.
Genau, total.
Jetzt geht es um, ja, wie wir schon mal gesagt haben, es geht um meinen Mord und nicht um einen Ladendiebstahl. Und dann muss man das aushalten.
Ja, es gehört dazu, ne? Aber ich finde auch, ja, es waren sicherlich wieder viele Themen zu hören, die ihr euch auch schon in den vergangenen Prozesstagen in Sprachnachrichten angehört habt. Es ging um Eifersucht, es gab sehr viele Vorwürfe auch von der Angeklagten an Fabians Vater, dann auch teilweise andersrum im Sinne von, er gebe ihr manchmal nicht genug Geld oder Hilfe und Zeit, aber gleichzeitig arbeite er auch zu viel. Das war so, würde ich sagen, der Kern von relativ vielen Sprachnachrichten, dass er einerseits sie finanziell unterstützen sollte, aber gleichzeitig eben nicht die ganze Zeit auf Arbeit sein sollte.
Das war wohl ein Konflikt, aber ich fand heute in dieser Auswahl der Sprachnachrichten ging es ganz viel ums Finanzielle. Es gab immer wieder Sprachnachrichten, wo Gina ihm kurz anruft und sagt, ja, ich habe jetzt noch 2 Euro auf dem Konto und das Essensgeld für meinen Sohn im Hort ist nicht bezahlt. Dann gab es wieder eine, wo sie sagt, ich musste eine neue Versicherung abschließen und ich weiß auch gar nicht, woher das Geld kommt. Dann hat sie wohl Privatschulden bei irgendeinem Bekannten und da muss nun auch endlich mal sein Geld zurückbekommen. Dann gibt es wohl größere Beträge, 300 Euro fürs Futter und 450 für die Reitstunden oder umgekehrt. Das ist auch eine Menge Geld und sie bekommt wohl 1.300 Euro oder 1.400 Euro Unfähigkeitsrente heißt das, glaube ich, weil sie ja psychisch krank ist. Und Fabians Vater, der ja mit ihr liiert ist, offenbar unterstützt er sie ganz erheblich. Er sagt, er verdient 900 Euro netto und arbeitet nochmal für 1200 Euro schwarz. Und das Geld reicht nicht. Und dann sagt er, immer wenn ich dir das sage, dann kommt von dir keine Reaktion. Also das Geld spielt eine ganz große Rolle in diesen Sprachnachrichten. Und damit sind wir auch eigentlich bei den Fragen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen.
Genau, da hatte nämlich Anne-Christine aus Bad Kleinen nachgefragt, genau nach dem, was du jetzt eigentlich eben schon beantwortet hast, ob das denn so sein kann mit der Erwerbsminderungsrente von 1.400 bis 1.500 Euro. Das kam ihr jetzt relativ hoch vor, aber so wurde es im Gericht dann gesagt, ne?
Ja, in vergangenen Verhandlungstagen wurde diese Zahl schon mal genannt. Wir haben das nicht nachgeprüft. Ich weiß nicht, ob das Gericht das noch nachprüfen wird. Die können sich ja einen Rentenauszug kommen lassen von der Behörde. Das kann zum Schluss noch eine Rolle spielen bei der Beweisaufnahme. Die Finanzen, und das hat uns auch Heidemarie gefragt, wie weit das hier eine Rolle spielt im Prozess. Also das spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle, weil das ein Teil der Anklage ist, die da sagt, Gina H. habe den Vater von Fabian auch zurückgewinnen wollen, weil er sie so viel finanziell unterstützt hat und sie, wenn er sich dadurch, dass er sich ja getrennt hatte, ihren Lebensstandard nicht mehr hätte halten können. Und das spielt immer wieder in den Zeugenvernehmungen eine Rolle, wie viel Geld da wofür ausgegeben worden ist. Und wir merken hier an diesen Gesprächen über ein halbes Jahr, dass sie immer wieder sagt, ey, ist kein Geld da. Und sie sagt auch einmal, früher hast du dein Geld hier auf den Tisch gelegt, da war ich deine Freundin, jetzt behältest du dein Geld für dich. Doch ich weiß ja, dass du Geld hast. Also schon die Aufforderung, nun unterstütz mich mal und lass mal sehen, was ich auch von deinem Geld bezahlen kann. Also das spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Prozess.
Ja, in der Frage war noch enthalten, ob sie Schulden hat. Das wissen wir jetzt bisher nicht so richtig, bis auf Schulden bei Bekannten, ne, die jetzt heute in der Sprachnachricht mal eine Rolle gespielt haben.
Ich weiß nicht, ob sie ihr Auto abbezahlt hat. Das hat vor einigen Jahren 20.000 Euro gekostet, aber das kann sein. Sie hatte ja auch noch Unterstützung von ihren Großeltern ein bisschen, aber sie waren knapp bei Kasse, das merkt man aus diesen Sprachnachrichten auf alle Fälle.
Julia aus Rostock macht sich auch Gedanken um das Tatmotiv. Das passt eigentlich auch gut zu dem, was wir gerade schon besprochen hatten. Sie fragt, wäre es aus Sicht der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts auch denkbar, dass der Wunsch, die Verbindung zwischen Fabians Vater und Fabians Mutter dauerhaft zu beenden, ein mögliches Motiv wäre?
Ja, auf alle Fälle. Im Augenblick habe ich ja die Anklage noch so im Kopf, dass die Staatsanwaltschaft Gina H. unterstellt, der Vater habe wählen müssen zwischen einer Beziehung zu ihr oder seiner Beziehung zu seinem Kind, zu Fabian. Und das habe sich einander ausgeschlossen, in Augen von Gina H. jedenfalls. Und darum habe sie Fabian getötet. Das habe ich in der Anklage so verstanden. Aber auch aus den Sachen, die wir bis jetzt gehört haben, die Eifersucht kann auch dazu geführt haben, dass sie die Verbindung zu anderen Menschen um ihren Partner herum, und das wäre eben die Mutter von Fabian, mit der Fabians Vater regelmäßig Kontakt hatte wegen Umgangsrecht, Besuchsrecht, alle möglichen Sachen. Und wir wissen, dass Gina H. das nicht gern hatte und dass sie auf diesem Wege das Umfeld abschneiden wollte, weil das die Verbindung halt Fabian war. Das kann gut sein.
Jennifer aus Köln hat uns auch geschrieben, sie würde gerne wissen, wann hat Gina Fabian zuletzt lebend gesehen oder getroffen?
Wir wissen, dass die beiden sich im August 2025, eine Woche bevor der Vater sich von Gina getrennt hat, da war Fabian nochmal in dem Heimatdorf von Gina H. in Reimershagen. Und da waren die, glaube ich, auch baden, zusammen mit dem Kind von, dem Kleinsohn von Gina H. selbst. Also das ist das letzte Treffen, von dem wir wissen, an das auch keiner bestreitet. Mhm. Und wenn sie unschuldig ist, dann wird es auch das letzte Treffen gewesen sein.
Ja. Wo ist denn Fabians Handy, fragt Jennifer auch noch.
Und ob es noch verschwunden ist? Mhm. Nein, das ist nicht verschwunden. Das ist ja ein wichtiges Indiz oder ein wichtiger Spurenträger, der gefunden worden ist. Und zwar hat Fabian das Handy ja zu Hause gelassen, als er offenbar die Wohnung verlassen hat. Das lag in der Wohnung und die Forensiker konnten daraus lesen, dass dieses Handy zum letzten Mal um 10.51 Uhr bewegt worden ist, dass da noch jemand dran war. Und danach war Ruhe mit dem Handy. Das lag da, als dann die Mutter abends nach Hause kam, als sie dort gefunden hat. Und vorher war er allein zu Hause, seit die Mutter zur Arbeit gegangen ist, war ununterbrochen im mit dem Handy gespielt. Das Handy ist gefunden worden, es ist ausgewertet worden in vielerlei Hinsicht.
Mhm. Dann Ihre letzte Frage ist noch der Mord an Fabian. Der war ja zeitlich sehr knapp durchgeführt, fragt sie, dass alles innerhalb von 1-2 Stunden erfolgt sein müsste. Das war heute auch Thema beim Fallanalytiker. Der hat ja mit seinem Team die ganzen Spuren ausgewertet, um den Tathergang möglichst genau zu rekonstruieren. Und dort spielten unter anderem eben auch diese Handydaten eine Rolle, aber auch nochmal Fotos, die eine Reiterin gemacht hatte von dem Feuer am Tümpel. Zu dem Zeitpunkt wusste sie ja noch nicht, dass das eben der brennende Körper war. Sie war ja auch schon im Zeugenstand, vor ein paar Folgen hatten wir darüber gesprochen, ne? Jedenfalls zwischen dem Zeitpunkt, als diese Fotos aufgenommen worden sind und eben diesem Zeitpunkt, wo das Handy das letzte Mal von Fabian in Betrieb war, lagen wirklich nur wenige Stunden. Und die Fallanalytiker haben gesagt, unter 3 Stunden waren Zeit eigentlich, um die Tat durchzuführen.
Noch eine Frage kommt von Simone. Die interessiert, wer genau der psychiatrische Gutachter, der da im Gericht mitsitzt und die Angeklagte auch begutachtet hat. Handelt es sich um einen erfahrenen, langjährigen Menschen, der doziert und veröffentlicht? Der Herr ist etwas älter, hat viel Erfahrung, das weiß ich, habe ihn schon in anderen Gerichtsprozessen erlebt. Bis er aussagt, und das wird kurz vor Ende des Prozesses sein, werden wir erstmal seinen Namen nochmal hier nicht nennen. Bitte habt dafür Verständnis.
Benita fragt uns noch über Spotify, ob Gina H. oder die Zeugen strafrechtlich belangt werden könnten, weil sie die Leiche nachweislich gefunden haben, bevor sie dann der Polizei gemeldet hatten.
Nein, werden sie alle drei nicht. Also mal vorausgesetzt, alle drei sind unschuldig, haben die Leiche aber ja gefunden, ohne der Polizei unmittelbar Bescheid zu sagen. Da käme Strafvereitlung als mögliche Straftat in Betracht. Aber alle drei, also Gina H. ist denn ja am nächsten Morgen zur Polizei gegangen. Das muss man ja nun mal sagen. Auf welche Art auch immer, sie ist zur Polizei gegangen, da kommt es nicht in Frage. Und für die anderen beiden Herren, Die hatten sich auch noch offen gehalten, ob sie am nächsten Tag zur Polizei gehen. Aber da war ja Gina H. ihnen schon zuvor gekommen. Und von daher werden die strafrechtlich wegen dieser Sache nicht belangt.
Mhm. Dann haben wir noch eine Frage über Spotify reinbekommen von Fabula. Da ist die Frage, wie es denn eigentlich möglich ist, dass Gina H. in der U-Haft Besuch bekommt. Ob das so seine Richtigkeit hat, sage ich jetzt mal.
Also in der Regel ist Besuch in der U-Haft erlaubt, denn es ist ja schon schlimm genug, dass jemand dir die Freiheit nimmt, weil du verdächtig bist. Aber eigentlich gilt ja auch die Unschuldsvermutung. Also Besuch ist eigentlich der Regelfall, nur in großen Ausnahmen wird ihr jeglicher Besuch verweigert. In dem Fall von Gina H. wissen wir aber, dass ihre Besuche verdeckt überwacht worden sind. Die sind gefilmt worden und aufgenommen worden und eine Aufnahme hat im Prozess auch schon mal eine Rolle gespielt. Da hatte sie Besuch von Fabians Vater und ihren eigenen Großeltern wiederum auch noch. Die saßen auch dabei, das konnte man erkennen. Und da gab es eine Diskussion darüber, wie bestimmte Sachen auf ihrem Handy gekommen waren. Und sie behauptete, da muss mich jemand, wie heißt es, nicht geleakt haben.
Gehackt haben quasi?
Ja, ja. Gehackt haben. Mhm. Aber davon wusste sie in diesem Augenblick nicht, dass das mitgeschnitten wird. Aber Besuch ist eigentlich eher die Regel als die Ausnahme auch in der Untersuchungshaft.
Mhm. Ines aus Erfurt hat uns geschrieben, warum man denn jetzt nicht feststellen kann, ob es ein Rechts- oder Linkshänder war und was mit dem Messer ist vom Nachbarn, ob das jetzt wirklich in Frage kommt, den Verletzungen zufolge. Dazu können wir sagen, an diesem Messer, da waren eben keinerlei Spuren dran. Das heißt, es könnte dieses oder jegliches anderes irgendwie gewesen sein. Da sind wir, glaube ich, oder da sind die Ermittler nicht wirklich weitergekommen bei diesem einen Messer.
Es ist auch ja von einer Größe, wie es ganz viele andere Messer auch gibt. Natürlich war auffällig, dass an diesem Messer keinerlei Spuren waren. Also nicht mal vom Eigentümer, dem Nachbarn von Gina H. Aber da kommt in den nächsten Tagen nochmal ein Polizist als Zeuge. Der Nachbar hatte dieses Messer ja der Polizei gemeldet. Es war verschwunden und auf einmal wieder da. Und das kam ihm komisch vor. Und dann hat er der Polizei Bescheid gesagt, hier ist ein Messer, untersucht das mal. Und der Polizist, der dieses Messer entgegengenommen hat, der wird nochmal genau schildern, wie er das erlebt hat.
Ja, und zum Links- oder Rechtshänder, weder in der Gerichtsmedizin noch jetzt auch in der Fallanalyse mit den nachgestellten Stichen an der Puppe sozusagen, konnten da eindeutige Ableitungen getroffen werden. Also da gab es, glaube ich, schon viel Mühe, das rauszufinden, aber das ist bisher nicht gelungen.
Dann kommt noch eine Frage von Steffi aus Potsdam. Wenn es von der Angeklagten am Tattag Selfies und Videoaufzeichnungen mit ihrem Sohn gibt, da wo sie einkaufen ist, am Nachmittag, hat sie dann da nicht den Pullover an, von dem auch die Faser unter Fabians Fingernagel gefunden wurde? Ein Zeuge hatte berichtet, dass Gina H. zu ihm gekommen sei mit ein paar Turnschuhen. Die möge er mal beiseite stellen, die sollten wohl nicht bei ihr gefunden werden. Und dann kam sie nochmal mit einem ganzen Sack voll Schuhen. Und die hat er 3 Tage später aber zurückgegeben. Und ihm war das wohl nicht koscher. Und darum sind die Schuhe auch alle gefunden worden und sie sind auch untersucht worden. Waren keine Spuren dran, also waren alle sauber. Gesäubert klingt so als nach Absicht von Spurenbeseitigung. Das wissen
das
wir nicht.
Wissen
sie waren
nicht,
alle
ja.
sauber.
Sie fragt noch, warum die Zeugin extra erwähnt hat, dass Ginas Sohn schlauer sei als Gina. Das bezieht sich ja auf die Zeugenaussage.
Das war die Freundin, die mit beim Spaziergang, beim fingierten Spaziergang war, die ja sehr emotional ausgesagt hat. Und warum sie das gesagt hat, das wissen wir eigentlich gar nicht.
Nee.
Warum sie das, in welchem Zusammenhang sie das erwähnt hat. Ich glaube, sie wollte die Familienverhältnisse schildern. Sie wohnte ja nebenan eine Zeit lang von Gina H. und als sie mit Fabians Vater auch zusammen gewohnt hat. Und da kam das so auf, dass sie wohl ein bisschen schildern wollte, was denn auch der kleine Sohn für ein Mensch ist.
Gut, dann hoffen wir, dass wir euch da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten. Bei uns geht's weiter nächste Woche, Mittwoch, den 1.7. und dann auch am 2.7. gleich wieder, dann in der ursprünglichen gewohnten Besetzung mit dir, Andreas, und mit Dennis Mollenhauer dann wieder.
Melanie, war ein schönes Gespräch heute mit dir.
Das finde ich auch. Vielen Dank.
Vielen Dank euch beiden. Wenn ihr MV im Fokus abonniert und Pushes aktiviert, dann bekommt ihr immer direkt die Info, wann eine neue Folge draußen ist und verpasst auch nichts. ndr.de/mv. Da findet ihr alle Beiträge zu Fabian und in der kostenfreien App von ARD Sounds könnt ihr euch auch nochmal, wie vorhin schon erwähnt, die allerersten Folgen anhören. mv@ndr.de, die E-Mail-Adresse möchte ich euch auch noch mitgeben, wenn ihr eine Frage habt, vielleicht eine juristische oder so, oder eine Anregung rund um den Prozess, dann schreibt uns sehr gerne. Wir lesen da auch wirklich alle Mails und beantworten sie dann. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch, natürlich zu finden in der App von ARD Sounds.
Bedeutet Sicherheit. Oder?
In der 9. Staffel Gefährliche Nähe besprechen wir rechtliche und psychologische Hintergründe anhand wahrer Kriminalfälle, die direkt in unserem Alltag passieren. Wenn Vertraute zu Tätern werden, wenn Orte, an denen wir uns sicher gefühlt haben, es plötzlich nicht mehr sind.
Da denkst du, du kennst jemanden durch und durch und dann ist diese Person zu sowas fähig.
Ja, tatsächlich hatte das in dem Fall auch wirklich niemand erwartet. Und das ist auch eins der ersten Dinge, die man als Strafverteidigerin lernt. Du kannst es einem Menschen nicht ansehen.
Strafverteidigerin Jana Jürgen erklärt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Lea Geishauser wahre Kriminalfälle. Bayern 3 True Crime.
Staffel 9.
Gefährliche Nähe.
Neue Folgen des Erfolgspodcasts. Immer zuerst in ARD Sounds.
Und alle Infos zum Videopodcast auf bayern3.de/crime.
Bayern 3.
ARD Sounds.